Ja, ich habe für heute einen einzigen Bibeltext, den wir zusammen anschauen wollen. Und ich freue mich drauf, es ist ein ganz toller Text. Ihr habt es wahrscheinlich im Newsletter schon so gelesen, schon eine Idee, wo es hingehen könnte. Und als Einleitung dazu musste ich denken an meine Studienzeit. Als ich frisch im Studium war, dachte ich so, Mann, studieren ist zwar gut, aber ein bisschen mehr finanzielle Ressourcen zu haben, wäre auch nicht schlecht. Und dann ist mir so aufgefallen, es gibt ja Semesterferien. Und ich habe also in den Semesterferien mich für einen Job beworben in der Familienpflege. Und es ist so, dass man einfach in Familien hineinkommt, wo gerade irgendwie eine Notsituation ist. Und dann je nachdem, wie viele Stunden bewilligt worden sind, kommt man dann also dorthin und unterstützt eine Familie. Und ich dachte, ach, 3 Monate Semesterferien oder fast 3 Monate, 2,5, da kann ich doch was bewegen. Genau, gesagt, getan. Und ich hatte schwupps auch meinen ersten Einsatz. Und der erste Einsatz war eine Familie mit 2 Kindern. Und die Mutter hatte gerade das 2. Kind bekommen. Und da wurde sie auf einmal total schwach. Und die Ärzte haben erstmal gar nicht verstanden, warum. Und dann kam die Diagnose auf, dass die Mutter einen schweren Herzfehler hat, der nie entdeckt wurde bis dahin, aber der sich in dieser Zeit so stark äußerte, dass sie ihr Kind nicht mehr halten konnte. Und dann war also dieses 3 Monate alte Baby und diese Mutter, die ins Krankenhaus musste. Und das andere Kind, das war dann bei den Großeltern. Und mein Tag war also von jeden Tag 8 Stunden kommen und dieses Baby betreuen, während der Vater dann arbeiten war. Und ja, dann also so eine ganz liebe Beziehung zu dem Baby aufgebaut und hatte Blähungen in der Zeit. Das ist ja bei 3 Monaten so, ne? Und ich habe das gewippt und getragen. Und ich habe das so doll gemacht, dass ich danach, wenn ich nach meinem Einsatz bei Aldi an der Kasse stand, dass ich auch den Milchkarton gewippt habe, so vor mir her, ganz, ganz inbrünstig, bis ich gemerkt habe. Genau. Also es war eine schöne Zeit für mich mit dem Kleinen. Aber dann hatte ich den Job, mit dem Baby ins Krankenhaus zu fahren, zu der Mama, direkt vor ihrer OP. Und es war eine OP am offenen Herzen und ein ganz, ganz schwerer Eingriff. Und es war nicht klar, ob die Mama durchkommt. Und oh, das war krass, das zu erleben, wie so eine Mama sich von ihrem 3 Monate alten Baby verabschiedet, es irgendwie nochmal so zu sich in den Arm nimmt und einfach Dinge über ihm sagt. Und natürlich habe ich ihr gesagt, dass ich bete und dass ich glaube, dass es gut wird. Aber das war so ein Moment, wo man einfach schluckt und wo man weiß, hier wird nicht irgendwas gesagt, sondern hier öffnet die Mama ihr Herz. Und wir sind so durch diesen Tag durchgekommen und dann wurde die OP abgesagt, beziehungsweise verschoben. Und dann musste ich das Gleiche noch versetzt nochmal machen. Und dann, also ein paar Tage später oder Woche später, wieder hinfahren. Sie hat sich wieder verabschiedet. Und dann ist sie wirklich operiert worden und gut durchgekommen. Aber was ich euch sagen wollte, war, es gibt so Momente, an denen sagen Leute nicht irgendetwas, sondern da sagt man das, was man wirklich auf dem Herzen hat. Und auch als Pastorin durfte ich das immer wieder erleben, wenn ich Menschen begleite, auch so bevor sie zum Herrn gehen. Es sind so ganz besondere Momente, wo man nicht irgendwas sagt, sondern wo das rauskommt, was jemand wirklich auf dem Herzen hat. Und heute möchte ich mit euch die Passage anschauen, das Gebet anschauen, was Jesus betet, bevor er weiß, ich gehe ans Kreuz. Hier, das Leben, wie es bisher war, endet hier. Jetzt kommt was anderes. Und was mich bewegt daran, ist einfach zu lesen, was Jesus betet. Und ich glaube, Jesus hat viel zu sagen und er hat viel geredet und er hat viel gedient. Aber hier sagt er das, was ihm besonders auf dem Herzen brennt. Hier kriegen wir so einen Einblick in sein Herz. Und es ist eigentlich, das ist das längste Gebet, was aufgezeichnet ist von Jesus in der Bibel. Und es ist das ganz intimste Gebet. Und was mich total bewegt, dass es in diesem Gebet sogar um uns geht. Dass Jesus in diesem Moment an uns denkt und für uns betet. Und jedes Mal, wenn ich dieses Gebet lese, dann berührt es einfach mein Herz, weil ich merke, oh, das ist die Vision, die Jesus hat. Das ist sein Wunsch für uns. Und in diesem Gebet erfahren wir wirklich, was Jesus für eine Vision für uns als seine Nachfolger hat. Wir kriegen einen Einblick in die Vision, die Jesus hat für seine Gemeinde. Wie seine Gemeinde aussieht, darüber redet er mit dem Vater. Und ganz spezifisch redet Jesus auch über viele Aspekte in diesem Gebet, die sich um Nachfolge drehen. Und ihr Lieben, das ist ein Thema, was uns auch als Gemeindeleitung enorm wichtig ist, wo wir merken, hier wollen wir wieder mehr lernen. Wir wollen das ergreifen. Was heißt Nachfolge für dich, für mich, für heute, für morgen, für dieses Jahr? Und an dieser Stelle bewegt mich das zu sehen, dass Jesus genau darüber mit dem Vater redet, dass das Teil seines Gebets ist. Und dieses Gebet ist wie so ein, wie sagt man, wie so Astronautennahrung. Es ist so voll von allem, ja. Und ich will es nicht nur auf ein oder zwei oder drei Punkte reduzieren, aber ich möchte drei Punkte heute rausgreifen. In dem Wissen, da ist noch viel, viel, viel mehr drin. Und über diese Punkte, die haben alle mit Nachfolge zu tun. Mit diesen Punkten wollen wir uns heute beschäftigen. Aber zuerst, wir gehen einfach so an den Text ran, in Etappen. Und in dem ersten Part, Verse 1 bis 5, betet Jesus für sich. Und das lesen wir jetzt einfach zusammen. Johannes 17. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns dieses Wort heute Morgen aufschließt. Meine Worte sind nicht wichtig, die zählen nicht. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute Morgen Offenbarung schenkst und dass du unsere Herzen berührst mit der Vision, die Jesus hatte, als er das gesagt hat und gebetet hat. Amen. So. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus kommt an diesem Punkt an und das ist der Moment, bevor er in den Garten Gethsemane geht mit seinen Jüngern. Es passt, wir sind jetzt in dieser Karwoche, das passt voll thematisch. Jesus ist da und sagt, jetzt ist die Zeit. Und er sagt, Vater, verherrliche mich. Er sagt, ich habe dich verherrlicht. Ich habe alles, was du mir gegeben hast, habe ich weitergegeben. Ich habe deinen Willen erfüllt. Verherrlichen, das Wort ist vielleicht schwerer zu greifen von der Bedeutung. Oder es ist nicht so was, man kann es nicht anfassen und nicht essen. Verherrlichen, Herrlichkeit ist das Gewicht einer Person, die Summe aller Eigenschaften. Wir lesen im Alten Testament, dass wenn die Herrlichkeit Gottes den Tempel füllt, dass es auch etwas Sichtbares haben kann, so krass sein kann, dass die Priester keinen Dienst mehr leisten kann. Und oft, wenn wir Herrlichkeit hören, dann haben wir vielleicht so ein Glitzer oder eine Wolke vor Augen und das ist nicht falsch. Aber es gibt mehr als das. Herrlichkeit ist das gesamte Gewicht einer Person. Es sind alle die Summe aller Eigenschaften Gottes zusammen. Seine Herrlichkeit. Und Jesus sagt jetzt, Vater, ich habe dich gezeigt. Ich habe dich verherrlicht. Ich habe dich geehrt mit allem, was ich getan habe. Alles hat immer auf dich gezeigt. Und jetzt bitte verherrliche du mich. Jetzt ist die Stunde. Und was mich so bewegt an dieser Aussage, ist, dass Jesus damit nicht nur meint, ich gehe jetzt ans Kreuz, danach stehe ich von den Toten wieder auf und dann verherrlichst du mich. Sondern dass Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz und du verherrlichst mich. und ich stehe von den Toten auf und du verherrlichst mich. Und ich fahre auf in den Himmel und ich sitze zur Rechten Gottes und dort bin ich verherrlicht. All das, Jesus weiß, was vor ihm liegt. Und das ist Teil von dem, wozu er sagt, das ist Herrlichkeit. Und wir sehen die Summe seines ganzen Wesens, des Wesens Gottes sehen wir, wenn wir Jesus am Kreuz anschauen. Wir sehen seine Gnade, wir sehen seine Liebe, wir sehen seine Treue, wir sehen seine Geduld. Wir sehen ein heiliges, reines Lamm, was da für uns hängt. Und es bewegt mich auch, dass wenn wir von Jesus lesen, in der Offenbarung, dass er das Lamm wie geschlachtet ist. Und dass dort nicht alles vorbei ist und wieder ist alles nur noch Glitzer, sondern wir sehen das Lamm wie geschlachtet. Und da ist Herrlichkeit drin. Und Jesus sagt, dieser ganze Weg, mein Leid, aber auch mein Sieg, meine Auferstehung, all das, jetzt ist der Moment, Vater, verherrliche mich. Und es berührt mein Herz, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass unser Gott so ein Gott ist. Und dass für ihn Herrlichkeit nicht nur heißt Triumph und Glitzer und Wolke, sondern für ihn heißt Herrlichkeit der ganze Weg. Und Jesus ist dafür bereit. Und das ist sozusagen dieser Eingang, wo Jesus für sich selbst auch eintritt. Und jetzt beginnt der nächste Teil in seinem Gebet. Und ich lese jetzt einfach mal von Vers 6 bis Vers 16. Das ist der längste Abschnitt. Und ihr merkt, dieser Abschnitt, der dreht sich schon um uns. Also Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrlich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was meines, das ist dein. Und was deines, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen war, in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich mache hier mal einen Stopp. Ihr seht, Jesus betet für seine Jünger. Und Jesus sagt, Vater, du hast sie mir anvertraut. Alles, was dir gehört, gehört mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und er sagt, ich habe ihnen das gegeben, was du mir anvertraut hast. Ich habe dich ihnen offenbart. Ich habe deinen Namen ihnen kundgetan. Der Name steht auch für das Wesen einer Person. Jesus sagt, ich habe meinen Jüngern, ich habe ihnen gezeigt, Vater, wer du bist. Und ich habe ihnen deine Worte weitergegeben, die du mir gegeben hast. Und jetzt merkt ihr, dass es in diesem Abschnitt viel darum geht, dass die Jünger diese Worte angenommen haben und dass sie erkannt haben, dass sie wirklich vom Vater kommen. Dass sie es geprüft haben und gemerkt haben, ja, Gott, der Vater, hat Jesus gesandt. Jesus ist nicht einfach ein Mensch, der einfach geboren wurde in der Welt, so wie viele anderen auch, sondern Jesus ist gesandt vom Vater. Jesus ist Gott. Und er kommt von ihm und er hat alles von ihm und er hat alles weitergegeben. Und wir lesen jetzt, dass die Jünger das angenommen haben und erkannt haben, dass es von Gott ist. Und in diesem ganzen Abschnitt Ich habe ihn jetzt für mich in meinen Notizen unter der Überschrift tituliert: Gott erkennen. Es geht darum, dass die Jünger Gott erkannt haben und dass Jesus betet, dass sie in dieser Erkenntnis bleiben. Denn er sagt: Ich werde jetzt gehen. Bisher habe ich sie bewahrt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass sie in deinem Namen bewahrt bleiben. Aber wenn ich jetzt ans Kreuz gehe und wenn ich nicht mehr so bei ihnen bin, sagt der Vater: Bewahre du sie. Und immer wieder macht er diesen Link dahin, dass er sagt: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und dein Wort ist in ihnen und ich bin in ihnen verherrlicht. Und hier ist der erste Punkt, den ich uns heute nahebringen möchte. Jesus betet dafür, dass wir Gott erkennen und immer besser kennen. Und er betet dafür, dass seine Jünger in dieser Erkenntnis drin bleiben, dass sie sich nicht wegdrehen. Er sagt: Die Welt ist böse. Und die Welt hasst sie. Das passt nicht zusammen. Das, was ich ihnen gesagt habe, die Worte, die ich ihnen gegeben habe und das, womit sie umgeben sind, das passt nicht zusammen. Und der Feind will kommen und er will sie berauben. Und er betet, dass diese Worte in ihnen lebendig bleiben und dass der Vater sie bewahrt. Nicht, dass er sie aus der Welt rausnimmt, sondern dass er sie vor dem Bösen bewahrt. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist das Gebet von Jesus für jeden von uns, dass wir ihn kennen, dass wir den Vater kennen, dass wir den Sohn kennen, dass wir den Heiligen Geist kennen und dass wir in dieser Erkenntnis wachsen. Und das ist der Kern von Nachfolge, ihn immer mehr zu kennen, weil es ist nicht eine Sache, die man einmal gemacht hat und dann Punkt und dann ist alles für immer gleich, sondern es ist etwas, was wachstümlich ist, was weiter wachsen muss, weil unser Leben auch sich weiterentwickelt. Und wir haben es eben schon am Anfang von Kapitel 17 in Vers 3 gelesen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da drin ist echtes, göttliches Leben in dieser Erkenntnis. Und Jesus betet dafür, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen und drin bleiben. Und ihr Lieben, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn du von Herzen Jesus nachfolgen willst, dann ist es ein Punkt in deinem Leben, der dein Ziel sein sollte, dass du immer in dieser Erkenntnis Gottes wächst, dass du ihn immer mehr und mehr und mehr kennenlernst. Magst du dazu ein Amen sagen? Ja? Als ich klein war, war mein Leben sehr, wie sagt man, klein, die Dimensionen waren klein. Und Gott war gut, der Teufel war böse. Punkt. Und alles, was böse war, war vom Teufel. Und dann hatten wir so eine Nachbarin, die hat geraucht. Und Rauchen war nicht gut. Also Rauchen war böse. Rauchen war vom Teufel. Habe ich ihr auch gesagt. Ich war 5. Meine Eltern mussten sich, glaube ich, bei ihr entschuldigen. Das war überhaupt nicht, das Leben ist komplexer als das. Und man wird älter und das Leben wird komplexer. Und du merkst mehr, wer du bist. Du merkst mehr, wie ungerecht die Welt ist. Du kommst in so viele Situationen rein, wo vielleicht dein Weltbild nicht ausreicht. Aber die gute Nachricht ist, wir dürfen Jesus immer mehr kennenlernen. Und seine Tiefe und sein Wesen reicht aus. Das ist nicht so klein, dass es nur für 5-Jährige passt. Sondern du kannst wachsen, dein Leben kann komplexer werden. Du kannst selber merken, was alles mit dir los ist. Du kannst in dir Dinge entdecken, wo du denkst: Oh Jesus, was ist das? Aber Jesus reicht aus. Und sein Werk reicht aus. Wir dürfen das immer und immer weiter erkennen. Und Jesus gibt uns jetzt diesen einen Hinweis, wie das passiert, nämlich durch die Kraft seiner Worte. Und es ist wichtig, dass wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir sagen, Ziel meines Lebens ist es, Gott mehr zu kennen, dass wir verstehen, das funktioniert über sein Wort. Es ist nicht die einzige Art, wie es geht. Aber diese geistlichen Disziplinen, von denen du vielleicht schon im Kindergottesdienst gehört hast, die sind nicht Selbstzwecke in sich. Es geht nicht darum, dass du Fragen beantworten kannst zur Bibel und dass du einen Check machen kannst, sondern das Wort ist dafür da, um Jesus immer mehr zu erkennen um den Vater zu erkennen und den Heiligen Geist zu erkennen. Und genauso ist es mit Gebet. Und ich meine, das Ganze, was wir hier gerade lesen, ist ein großes Gebet von Jesus. Und Jesus ist ein Mann des Gebets, ein Mann der Gemeinschaft mit seinem Vater, weil er diesen Vater kennt. Und wir sind genauso gerufen, darin zu wachsen. Wir sind gerufen, Menschen der Anbetung zu sein, Menschen, die die Stimme Gottes hören und uns darin zu trainieren. Aber alles hat nicht einen Selbstzweck, sondern hat das Ziel, dass wir Gott mehr kennen. Und dass wir in ihm bleiben, dass wir dadurch in ihm bewahrt sind. Und ihr Lieben, das ist das, womit Jesus sich beschäftigt, direkt bevor er zum Kreuz geht. Jetzt lese ich weiter. Ich wiederhole nochmal den Vers 16 und dann lese ich weiter. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich für sie selbst, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Der erste Punkt ging darum, Gott mehr zu kennen. Und jetzt hat Jesus hier ein zweites Anliegen. Und es ist das Anliegen, in Heiligung zu wachsen. Amen. Ja. Und was so toll ist, ist, dass Jesus sagt, wie passiert es? Es passiert durch das Gleiche, wodurch wir auch Gott mehr erkennen, durch sein Wort. Sein Wort ist Wahrheit. Und indem wir sein Wort annehmen, erleben wir Verwandlung in unserem Inneren. Und nicht nur das, sondern Jesus sagt, ich gebe mich selbst für sie, ich heilige mich für sie. Wir dürfen darauf uns lehnen, dass wir ein Opferlamm haben, was für uns bezahlt hat, was uns reinwäscht, was uns vergibt, was uns gereinigt und geheiligt hat. Und Jesus sagt zum Vater, heilige sie, führe sie in diesen Prozess der Heiligung rein. Und ihr Lieben, es ist ein Vorrecht einer Person, die Jesus nachfolgt, darin zu wachsen. Alle von uns, die etwas älter sind, viele von uns werden vielleicht noch eine Werbung kennen. Die Werbung von einer Firma, die so Diätnahrungsmittel verkauft hat. Und zwar gab es die immer so, hat man immer so eine hübsche Frau in so einem blumigen Kleid gesehen, die Straßen entlang gelaufen ist. Es war so Upbeat-Musik und dann war so, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Kennt ihr das noch? Und ich weiß auch nicht, ich habe es nie so ganz verstanden, weil eigentlich wollten sie doch Leute erreichen, die sich verändern wollen, aber wie auch immer, Gott bewahre, dass ich so bleibe, wie ich bin. Das will kein Mensch. Jesus hat sich für mich gegeben, damit ich ihm ähnlicher werden darf. Und es ist unser Vorrecht, dass wir da drin wachsen dürfen. Und Jesus betet es für uns. Die Frage ist, übernehmen wir die Vision von Jesus? Wollen wir Menschen sein, die Gott mehr kennen? Wollen wir Menschen sein, die lernen, von ihm verwandelt zu werden? Und das Tolle ist, schon in diesem Text und im Wort Gottes, Jesus lädt uns nicht ein zu einem bitteren Kampf, wo wir uns irgendwie probieren, selbst zu verändern, sondern er lädt uns ein, in Wahrheit hineinzuschauen, in sein Wort zu schauen. Veränderung mit ihm ist so anders als jede andere Veränderung. Sie hat eine ganz andere Substanz. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt, der auch um einen Aspekt von Nachfolge geht. Ab Vers 20. Eigentlich, ich fange doch mal wieder ab Vers 18 an, weil da beginnt er schon. Die greifen ineinander, die Abschnitte. Also gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Hier redet Jesus von uns. Er sendet uns. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt werden in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese alleine, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Und Jesus auf dem Weg zum Kreuz, er denkt an dich. Er denkt an mich. Er bittet für seine Jünger und für die, die Jünger werden, aufgrund seiner Jünger. auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und hier ist der dritte Punkt von Nachfolge, den ich rausgreifen möchte. Nämlich, dass er betet, dass wir verstehen, dass wir gesandt sind. Er sendet uns. Ich habe am Anfang gesagt, Jesus ist vom Vater gesandt. Als Sohn Gottes mit Auftrag in die Welt gekommen. Und das Gleiche macht er jetzt mit uns. Er sendet uns. Er sagt, es geht nicht nur um uns, um unser Leben, sondern dein Leben. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann bist du ein Gesandter. Du hast eine Mission. Du bist hier, damit mehr Menschen Gott erkennen. Und wie passiert es? Durch deine Worte, haben wir gerade eben gelesen, durch die Worte, die wir reden, aber auch durch die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Durch die Einheit, die wir erfahren. Und ihr Lieben, diese drei Punkte, diese Frage, willst du Gott mehr erkennen? Willst du Heiligung erleben? Willst du als Gesandter leben? Denn das ist die Vision, die Jesus für dich hat. Die Frage ist, ist es die Vision, die du für dich hast? Weil Jesus wird sich uns nie aufzwingen. Er betet dafür, aber wir haben Anteil daran. Es wird nicht ohne unseren Anteil, wird sich das nicht ausleben. Und ich möchte mit euch jetzt noch die letzte Passage anschauen. Wir sind gut in der Zeit. Preis den Herrn. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, erinnert ihr euch, der ganze Anfang, es ging um die Herrlichkeit. Jesus sagt jetzt, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich genannt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Perfekt. Ich brauche die Nummer, um was zu veranschaulichen. Ihr müsst jetzt richtig krass abstrahieren, ja? Es ist vielleicht weniger Sinn, als man denkt. Wenn wir uns mal vorstellen, ich dachte, ich wollte jetzt hier nicht Personen herholen, ja? Das ist Gott der Vater, das ist Gott der Sohn. Jetzt versteht ihr, warum ich meinte, dass ich mal abstrahieren muss, ne? Das ist Gott der Heilige Geist. Das sind die drei Personen der Gottheit, das ist ein Gott. Und Gott ist Liebe. Und Gott könnte keine Liebe sein, wenn es nicht diese drei Personen der Gottheit geben würde. Weil Liebe würde ja gar nicht fließen können. Aber Gott, der Vater, liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. Und der Heilige Geist, der ehrt den Sohn. Und er ehrt den Vater. Und so geht es in alle Richtungen. Diese drei Personen der Gottheit, die sind in eine Liebesbeziehung. Und es fließt. Und das ist herrlich. Und was Jesus die ganze Zeit sagt und was wir in diesem Text immer wieder lesen, du in mir, ich in dir, sie in uns, ich in ihnen, ist nichts anderes, als dass wir eingeladen werden in diese Beziehung. Und dass der Heilige Geist, dadurch, dass er in uns wohnt, ein Teil davon uns in diese Beziehung mit hineinholt. Und so kann Jesus sagen, ich bin in ihnen verherrlicht. Und wir sind Teil dieses Stroms, der die ganze Zeit fließt. Und das sind wir nicht. Ich habe eben Punkte herausgestellt, in denen wir wachsen können, dürfen, müssen. das ist etwas, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn wir ihn einladen, dann wohnt sein Geist in uns. Und wir sind Teil davon. Das ist etwas, was nicht wachsen muss, sondern was, es ist eine neue Schöpfung, die da ist. Aber wir sind eingeladen durch das, was ich gesagt habe, dass wir Gott mehr erkennen, dass wir in Heiligung leben, dass wir unsere Mission ergreifen. Wir sind eingeladen, mehr Offenbarung über das zu bekommen, was wir geschenkt bekommen haben. Und was mich fasziniert, ist, dass Jesus uns ausstattet für all das, worin er uns einlädt. Er gibt uns, was wir brauchen. Und die Ausstattung ist nicht von außen, sondern wir sind Teil dieser engsten Beziehung. Aber wir sind da gar nicht alleine. Denn es ist nicht nur so, dass der Heilige Geist in dir ist, er ist auch in mir. Und er ist auch noch in deinem Bruder, in deiner Schwester, die neben dir sitzt. Und jetzt könnt ihr euch noch viele, viele weitere Hüte vorstellen. Und hier kommt das Zeugnis zustande, was die Welt erkennen lässt, dass Gott real ist. Und das, was ich gebracht habe, ist nicht nur eine Tatsache, die wir alleine mit uns und Gott abmachen. Wie der Text uns sagt, es ist eine Tatsache, die uns in Gemeinschaft führt, die uns in Einheit führt und die in Einheit wächst. Gott mehr zu erkennen, passiert nicht nur alleine zu Hause. Auf jeden Fall dort auch. Und ich hoffe, du hast das Wort Gottes und du nimmst es dir ganz regelmäßig. Und du lässt es einfach wirken. Aber da ist auch eine Kraft drin, wenn wir zusammen das Wort Gottes anschauen. So wie wir es jetzt gerade machen. Oder wenn wir es zusammen in Kleingruppen machen und zusammen darüber reden und austauschen und ergänzen und zusammen ringen und immer wieder nachlesen und beten. Da ist eine Kraft drin, wenn wir zusammen Gott anbeten. Das ist mächtig, wenn du es alleine machst, aber da ist eine Kraft drin, wenn wir es zusammentun. Und es gibt einen Punkt von Offenbarung Gottes, der immer genau dort stattfindet. Und Jesus betet vor dem Kreuz für uns ganz individuell, aber er betet eben auch für uns als seine Gemeinde. Und er betet immer auch in diesem Verbund. Und all das, was ich gerade gebracht habe, die Punkte, die werden immer wieder, wenn ihr zurückgeht in den Text, seht ihr, dass sie immer wieder in die Verbindung gebracht werden. Und von daher ist einfach heute so mein Gebet, dass der Heilige Geist zu uns redet und dass er uns offenbart, wie er uns an diesen Stellen immer und immer mehr mit uns weiter wachsen möchte. Und mein Wunsch ist, dass wir das wirklich zu einem bewussten Ziel machen, da drin zu wachsen, Gott mehr zu kennen. Durch sein Wort, dadurch, dass wir ihn anbeten, dass wir beten, dass wir seine Stimme hören. Nicht nur alleine, sondern auch verbunden miteinander. Dass wir wachsen in Heiligung und dass wir wachsen darin, unseren Auftrag zu ergreifen, Gesandte in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, in all dem sind wir in allerbester Gesellschaft. Und der letzte Vers, den wir gerade gelesen haben, der alleine könnte ein ganzer Sonntagmorgen sein. Das ist so herrlich. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden. Jesus hat den Vater groß gemacht und sagt, mein ganzes Leben zeigt auf ihn. Das wird nicht aufhören. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ihr Lieben, das ist so krass, dass die Liebe, der der Vater Jesus liebt, Jesus ist vollkommen. Darum geht es. Wir sind Teil von dieser Beziehung und wir dürfen diese Liebe empfangen. Und wir dürfen diese Liebe empfangen, nicht entsprechend dem, wie gut alles ist, was wir gerade geleistet oder gemacht haben. Vielleicht hast du einen Tag, wo du denkst, oh, der war heute ganz okay. Ja, ich glaube, der Vater, der liebt mich. Vielleicht so doll. Und dann kommt der nächste Tag und es läuft gar nicht gut. Und dann denkst du, ja, der Vater liebt mich vielleicht so doll. Und dann gibt es einen anderen Tag, da bist du hier. Aber das Krasse ist, Jesus sagt, es hängt überhaupt nicht daran, sondern es hängt daran, dass wir Teil dieser Beziehung werden und diese Liebe kennenlernen, die unabhängig ist von dem, was wir tun, sondern die abhängig ist von dem, was wir glauben und erkannt haben, nämlich, dass Jesus Gott ist, dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Rettung ist, dass er unsere Heiligung ist, dass er unser Leben verändert, dass er unser Lohn ist. Genau. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde eingeladen sind, hier mehr und mehr und mehr zu wachsen. Und besonders in dieser Erkenntnis dieser Liebe. Wenn wir die wirklich verstehen, dann hat sich alles andere gelöst. Dafür möchte ich heute Morgen beten. Ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Wir werden uns einfach gleich noch eine Zeit nehmen, in der Gegenwart Gottes zu sein, ja? Also könnt gerne schon mal kommen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Opfer. Danke, Jesus, dass du diesen ganzen Weg für uns gegangen bist. Und danke, dass wir uns auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder so bewusst daran erinnern dürfen. Und Jesus, danke für deine Vision, die du für jeden von uns hast und die du für uns auch als Gemeinde hast. Danke, dass du uns zu Nachfolgern gemacht hast und dass du uns führst und dass du uns wachsen lässt da drin. Und Herr, ich möchte beten, dass Heiliger Geist, dass du unsere Herzen bewegst, dass wir eine Freude haben, da drin zu wachsen. Auch eine Freude da drin haben, zusammen zu wachsen, miteinander zu wachsen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns gerade jetzt auch in dieser Woche, dass du uns das Erlösungswerk von Jesus neu offenbarst. Ja, danke, dass wir da drauf stehen, dass das unser Fundament ist und dass es unser Erbe ist, dass es unsere Zukunft ist. Und ich möchte jetzt ganz kurz einladen in einen Moment, wo du einfach selber jetzt den Heiligen Geist fragst. Ich glaube, ich habe nicht viel gesagt, was neu ist oder vieles war dir bestimmt schon vertraut. Aber dass du einfach jetzt den Heiligen Geist fragst, wo soll ich das leben? Wie soll ich das leben? Und vielleicht kannst du ihn auch ganz konkret fragen, so wo sind die Menschen, mit denen ich das zusammenleben soll? Weil ich glaube, diese Nachfolge, wie ich es eben gesagt habe, findet in Gemeinschaft statt. Und nimm dir einfach diesen Moment, es mit dem Heiligen Geist darüber auszutauschen. Ich möchte auch noch einfach fragen, wenn du hier bist und du hast Jesus dein Leben noch nie bewusst gegeben oder du hast es getan und bist dann davon weggelaufen und hast es gar nicht mehr gelebt und du merkst, du möchtest diese Entscheidung heute neu festmachen, dann möchte ich dir einfach ein Gebet vorbeten und dich einladen, dass du Jesus einlädst, dass du sagst, ich möchte so ein Nachfolger werden. Ich möchte es nicht einfach nur hören, sondern ich möchte mich bewusst genau dafür entscheiden. Und wenn dich das betrifft, darfst du es einfach jetzt so nachbeten, während ich das vorbete. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. meine Fehler, mein Versagen. Danke, dass du mich rettest und dass du mich zu deinem Kind machst. Heiliger Geist, erfülle mich und hilf mir, Jesus nachzufolgen. Hilf mir, für ihn zu leben, mein ganzes Leben lang. Amen. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit noch haben, wo wir Jesus erheben. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du auf ihn schaust. Und wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Not hast, wo du sagst, ich brauche Gebet, es sind einige Worte da gewesen, wenn du darauf reagieren möchtest, also auf die prophetischen Eindrücke, kannst du gerne hier nach vorne kommen. Hier wird gleich ein Gebetsteam stehen. Einfach, liebe Geschwister, die gerne mit dir beten. Wenn du dein Leben Jesus eben gegeben hast, komm nach vorne, dass wir dich segnen dürfen und dass wir dir einfach helfen können, nächste Schritte zu gehen. Und wenn du so jemand bist, der immer wieder hadert damit, diese Liebe zu erleben, mit der Vater dich liebt, und zwar die gleiche Liebe, mit der Jesus liebt. Wenn du sagst, ich möchte heute hier einen neuen Schritt gehen und möchte das nicht probieren zu verdienen, sondern ich möchte es einfach empfangen, komm auch im Gebet nach vorne, wir beten super gerne mit dir. Und ansonsten beten wir einfach zusammen den Herrn jetzt noch so für wenige Momente an. Und